Das hat Joachim schon sehr treffend beschrieben, dass wir unseren Gedankengang heute Abend nicht direkt bei dem Thema beginnen, das uns in den letzten Tagen beschäftigt hat. Wir haben ja über Gaben und Aufgaben gesprochen, die sich daraus ableiten. Und das ist zunächst nicht so offensichtlich. Aber weil in diesen Gabenkatalogen auch sehr spezielle Wundergaben vorkommen, und man die nicht so sozusagen mit drei Sätzen kommentieren kann oder immer leicht die Gefahr läuft, dass man missverstanden wird. Deshalb hatte ich also den Brüdern vorgeschlagen, ich würde ganz gern ein bisschen ein größeres Thema machen und sozusagen von diesem Vorspann aus auf diese Wunder schauen, über diese Wundergaben schauen, über die wir hier noch zu reden haben und die gestern Abend nicht vorkommen, kamen. Deshalb ist also heute sozusagen der Weg zunächst irgendwie nicht sofort mit den Gaben zu verknüpfen, sondern es geht zunächst mal um das Gesamtverständnis, wie ich es verstehe. Da ist durchaus eine Portion Subjektivität dabei. Und wenn hier Peter Wenz stünde oder jemand anderes, der würde wahrscheinlich durchaus ein paar andere Sätze erzählen. Wir fangen also mal an. Wir stellen uns mal vor, dieses Instrument gibt es nicht, einen Wunderseismograph. Aber wir stellen uns mal vor, es gäbe einen. Und wir würden den an die ganze Heilsgeschichte anlegen. Dann würden wir beobachten, dass der nicht immer konstant ausschlägt, sondern dass die Frequenz der Ausschläge in der biblischen Geschichte höchst unterschiedlich verläuft. Also es gäbe Zeiten, Jahrhunderte sogar, auch in der Geschichte, die wir in der Heiligen Schrift vorfinden, in denen ganz wenig zu erfahren ist von dem, was Gott tut. Und es gibt andere Stellen mit einer unglaublichen Dichte. Und ich fange einfach mal an dieser Stelle hier an. Wenn sich ein Mensch informieren will, wie das mit der Geburt Jesu war, und zu diesem Zweck also die beiden Texte in der Heiligen Schrift liest, die uns dazu was erzählen, eben der Eingang des Matthäus-Evangeliums, der Eingang des Lukas-Evangeliums, dann kriegt man einen Katalog von sehr, sehr unüblichen Ereignissen. Und das können wir einfach mal so, also ich rede da nicht drüber, aber ich will einfach mal ein bisschen was zeigen, also was sozusagen innerhalb relativ kurzer Zeit, also das sind ja alles ganz dicht beieinander liegende Zeiträume, was da alles passiert. Also Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, das ist also eine der Anfangsgeschichten, die berichtet wird, dem begegnet während seines Dienstes, den er routinemäßig versieht, als Priester ein Engel. Hat er noch nie erlebt, aber an dem Tag passiert es. Und es gibt ein Gespräch, er kann das gar nicht glauben, was er da erfährt, und er ist daraufhin für 9 Monate stumm. Ein Priester, der redend reingeht in das Heiligtum und stumm wieder rauskommt. Und auch für 9 Monate keinen Ton rausbringt. Und dann wird seine Frau schwanger, viel zu alt für eine Schwangerschaft. Wäre also sogar heute wahrscheinlich irgendwie auffällig, weil das so weit außerhalb des Üblichen liegt. So, das ist die eine Linie, die mit Johannes dem Täufer zu tun hat. Dann kommt die andere, die mit Maria und der Geburt Jesu zu tun hat. Und das ist nicht weniger aufregend und unüblich. Auch Maria, übrigens ein Mädchen, das wir uns nach meinem Verständnis durchaus unter 20-jährig denken können. Deutlich unter 20, vielleicht auch 17 oder 15, wäre alles noch denkbar. Also Maria kriegt auch Besuch von einem Engel und sie wird schwanger auf eine Weise, wie es das in der Geschichte noch nie gab. Und dann ist sie verlobt und ihr Verlobter will sie verlassen. Das ist also verständlich, denn das war schon eine peinliche Angelegenheit, dass sie schwanger wird und er weiß nichts davon. Und er wird durch einen Traum daran gehindert, das zu tun. Also in ganz kurzer Zeit gibt es eine enorme Dichte. Und ihr seht jetzt die Überschrift, die ist ein bisschen weiter ausgeführt. Wenn man das genauer anguckt, dann wird man merken, wenn es so einen Seismographen gäbe, der würde in zwei Epochen der biblischen Geschichte ganz besonders intensiv Anzeigen tätigen, würde ausschlagen. Und zwar sind es diese beiden geschichtlichen Blöcke. Das eine links ist der Bundesschluss am Sinai und rechts, das ist die Zeit, die mit Gemeindeentstehung zu tun hat und das, was ich gerade erzählt habe, ja, Jesus, der Sohn Gottes, kommt in die Welt. Ich habe hier geschrieben, vor und nach Pfingsten, also vor meint wirklich Geburt, Ankündigung und Geburt des Täufers und des Herrn und dann also auch die ersten Zeiten der ganz frühen Gemeindegeschichte. Das sind zwei heilsgeschichtliche Epochen, die, ich werde das dann noch ein bisschen erklären, die haben auch ein nie wiederkehrendes Gewicht für die ganze Geschichte. Und das sind Zeiten einer höchst intensiven, ich rede wirklich mal davon, Wunderdichte. Wie es das sonst nie wieder in der Geschichte gab. Und ich habe hier links also auch mal so einen Katalog geschrieben. Das ist nur eine kleine Auswahl. Es ist noch viel mehr in Wirklichkeit. Ja, das geht los also mit dem brennenden Dornbusch. Ja, Mose weidet seine Schafe und erlebt etwas, was er also nie gesehen hat, dass ein Dornbusch brennt und brennt und brennt und brennt. Dass einer brennt, ist nicht außergewöhnlich, aber ein Dornbusch, alles dünne Äste, ist nach einer halben Stunde weg. Und der brennt und brennt und brennt. Und das veranlasst ihn, also das genauer anzuschauen. Also die Legitimation Moses, dass er dann ausgestattet wird von Gott auf sehr besondere Weise. Und also allein so eine kleine Zeile, Auszug aus Ägypten, das habe ich hier in eine Zeile gequetscht. Aber allein was hinter diesem Wort steht, ja, 10 Plagen, dann sind sie raus, Ägypter, also kommen nach, Bundesschluss am Sinai, Gesetzgebung, Opfer, dann die Wüstenzeit bis zur Landnahme. Also eine unglaubliche Dichte an Manifestationen des Handelns Gottes. Und das, was ich vorhin erzählt habe, also Weihnachtsgeschichte, die gehört in diese rechte Spalte mit rein, vor und nach Pfingsten, also jetzt ist es mal hier so einfach in einer Zeile zusammengequetscht. Die Ereignisse um die Geburt Jesu. Und das allein ist also schon viel. Dann kommen seine Jahre des öffentlichen Dienstes, diese 3 Jahre. Mit, ich meine, also wenn wir Johannes ernst nehmen, ich werde ihn später nochmal zitieren, dann ist das, was wir in den Evangelien vorfinden, nur eine Mini-Auswahl dessen, was wirklich alles passiert ist. Und dann kommt Abschluss, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten und dann die Taten der Apostel. Und wenn man mal überlegt, wie lang ging denn das hier? Also wenn man das hier, was hier drin steht, einfach mal versucht in Jahren zu fassen, dann kommt man so ungefähr auf eine Spanne von 50 Jahren. Also Auszug aus Ägypten, 40 waren sie in der Wüste und dann nochmal ein Jahrzehnt Landnahme, also über den Daumen gepeilt, so 50 Jahre. Wenn man das rechts mal nimmt, ja, also Geburt bis erste Stabilisierungsphase der Gemeinde, dann kommt man auch so ungefähr auf einen Zeitraum von 50 Jahren. Und das sind also zwei Ereignisse, in denen sich das Handeln Gottes mit Menschen, durch Menschen, ja, Mose, Apostel, also Gott hat ja wirklich mit Menschen gearbeitet und auch durch sie, ihnen auch Vollmachten gegeben, wie das in dieser Häufung sonst nie wieder vorkommt. Es ist nicht so, dass Gott sonst nichts getan hätte, ja, das es gibt immer wieder mal punktuell durch die Propheten, durch Gottesmänner unterschiedlichster Art, hat er schon auch spürbar und erfahrbar gehandelt. Aber es gibt das merkt man an der ganzen Geschichte sehr, sehr schnell, wenn man einfach mal so quer über die Heilsgeschichte fährt, ist das sozusagen dem, ist die Manifestation Gottes äußerst uneinheitlich. Und das wird noch ein bisschen verständlicher, glaube ich, wenn wir noch mal auf diese Ereignisse schauen und sie versuchen, etwas zu bewerten, also bestimmte Dinge auch in Worte zu fassen, mit ein paar Thesen zu belegen. Ich habe das hier überschrieben, die Bedeutung der Ereignisse. In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten eines, nun habe ich das mal so genannt, heilsgeschichtlichen Epochenwechsels. Also im Alten Testament beginnt Gott seine Geschichte mit einem Volk. Also er hat Abraham berufen, aber das war eine Sippengeschichte zunächst mal. Dann sind die mit 70 Leuten nach Ägypten und waren dort für 4 Jahrhunderte ungefähr. Und sind in dieser Zeit wirklich zu einem richtigen Volk geworden. Und mit diesem Volk, das kein besonders tolles Volk war, das ruft Gott aus Ägypten und macht es zu seinem Bundesvolk und bringt es in das Land, das er ihm versprochen hatte. Jahrhunderte vorher. Es geht also um ganz tiefe Schnitte und im Neuen Testament ist das ganz genauso wieder. Ja? Also das ist der Unterschied, der Wechsel vom alten Bund zu dem, was wir heute kennen. Ja? Gemeinde, neuer Bund, Jesus geht an das Kreuz, ist ein ganz anderes Prinzip. Ein neues Gottesvolk entsteht nach anderen Kriterien und nach, also da bereitet Gott selbst etwas vor. Es ist also ein neues Volk, das Gott widerruft. Und das in beiden Fällen sind es also sehr, sehr große und bedeutende Ereignisse, wahrscheinlich die zwei größten heilsgeschichtlichen Schnitte, die uns in der Bibel beschrieben werden, außer dem Sündenfall, der das sozusagen den Rückwärtsgang beschreibt. Und also Zeiten eines heilsgeschichtlichen Epochenwechsels, nochmal die gleiche Überschrift, ein bisschen anderer Text. Es geht also und es geht sozusagen von diesen Wundern eine Botschaft aus an in verschiedene Richtungen. Also es betrifft einmal die handelnden Personen. Also die werden gestärkt, Mose, Aaron oder die Apostel. Das sind zum ganzen Teil auch irgendwie Legitimationswunder. Ja, also mit denen sich etwa Mose und Aaron vor dem Pharao ausweisen. Und es ist bei den Aposteln ein bisschen ähnlich. Also wenn man genauer zählt, dann merkt man etwa, dass Petrus und Paulus etwa gleich viel Wunder getan haben. Es hat durchaus auch was mit Legitimation zu tun. Es ist auch eine Botschaft an die Völker, also an Israel, an die Ägypter, an das Judentum zur Zeit Jesu. Und ich habe hier geschrieben, die Wunder sind ein Ausweis Gottes. Er ist berechtigt und er hat auch die Macht zu tun, was er sich vorgenommen hat. Und ob da Ägypter geritten kommen, ob es eine jüdische Koalition gegen den Sohn Gottes gibt, ist völlig egal. Gott kommt mit seinen Plänen zum Ziel. Und das merkt man also in diesen beiden Zeiträumen äußerst auffällig. Was wir auch beobachten, ist an beiden Stellen, es sind nicht Menschen, die Gott bestürmen und sagen, handle doch endlich mal, sondern Gott ist es, der die Initiative ergreift. Er geht auf Mose zu, der will überhaupt nicht, hat überhaupt keine Lust. Und Zacharias, der Erste in der ganzen Liste, der strotzt auch nicht von Willigkeit. Bei dem überwiegt auch erstmal die Skepsis. Es geht alles von Gott aus. Also es sind nicht die Menschen, die sozusagen bei Gott anlaufen und sagen, mach doch mal was ganz Außergewöhnliches. Sondern Gott ist der, der Geschichte macht, der handelt, der sozusagen die Heilsgeschichte vorantreibt. Ich habe ja geschrieben, es war nicht Moses Idee, die Israeliten aus Ägypten zu holen. Fast gegen seinen Willen, jedenfalls gegen seine Neigung, schickt er Mose mit seinem seltsamen Stab zum Pharao. Und im Neuen Testament ist es also sehr, sehr ähnlich. Ja? Also dieser Bote, der zu Maria kommt, Josef, für den das also wirklich ein Schnitt ist in sein ganzes Leben. Josef windet sich auch, aber Gott weist ihn an, nicht aus der Geschichte auszusteigen. Hier wie da, also im Alten wie im Neuen Testament, ist es immer Gott, der die Geschichte schiebt und der sozusagen einbricht in den Lauf der Welt und das hervorbringt und in Gang setzt, was er sich vorgenommen hat. Und ich habe das nochmal so mit einem kleinen Sätzchen unten zum Schluss geschrieben. Heilsgeschichte ist zuerst Gottes Geschichte. Und eben auch die Wunderdichte geht nicht auf Menschen zurück, die das begehren, sondern es geht von Gott aus, der sie setzt und gibt. Und noch eine dritte Beobachtung. Ich habe das geschrieben, die Fülle. Wunder bis zum Abwinken. Ein Feuerwerk an Gottes Offenbarungen wird gezündet. Ein Füllhorn an Machterweisungen wird ausgeschüttet. Im Alten Testament, also zwischen der ersten Plage und dem Durchzug durchs Rote Meer, das sind die Texte, die sich auch wunderbar eignen für Kinderstunden, die man einfach wunderbar erzählen kann, die auch unheimlich anschaulich sind. Ich habe geschrieben, was für eine Fülle an Wundern, Worten und Wirkungen. Das war erst der Anfang, das ging noch weiter. Also es geht gewaltig zur Sache. Und ich habe hier mal ein Zitat von Johannes, einem der Jünger. Er schaut zurück auf die Zeit, wo er mit dem Herrn und den anderen Jüngern unterwegs war, diese 3 Jahre. Das schreibt er vielleicht mit 60 Jahren Abstand. Zitat: Es gibt aber viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, scheint mir selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht zu fassen. Also es ist die kriegen das selber kaum gebündelt, was sie in dieser Zeit alles erlebt haben. So, und nun überlegen wir nochmal, warum macht denn Gott das überhaupt? Ich habe vorhin schon gesagt, es sind heilsgeschichtliche Epochen, die eröffnet werden. Und in beiden Fällen ist das so, dass man könnte also fast eine Kurve malen, ja, in einem Diagramm. Es geht also mit einer extremen Wunderdichte los bei der Einführung dieser heilsgeschichtlich neuen Zeit. Das zieht sich einige Jahrzehnte hin und fällt dann deutlich ab. Es flackert noch gelegentlich nochmal auf, aber es geht jedenfalls nicht, bei weitem nicht, auf dem Anfangsniveau weiter. Und wenn man fragt, worauf zielt Gott mit der ganzen Geschichte? Er will ja nicht bloß Eindruck machen, ja, dass sich die Leute mal wundern. Das ist wirklich nicht das, was letzte Absicht ist. Und ich habe das hier geschrieben und ich werde das dann auch noch mal ein bisschen unterstützen mit Texten. Er hat das alles getan, sowohl im Blick auf Israel als auch im Blick auf Gemeinde, dass Menschen anfangen, ihm zu vertrauen und ihm Ehre zu geben. Dass sie verstehen, dieser Gott ist der eine wahre Gott, der sich ein Volk gesucht hat. Und er erwartet, dass wir ihm vertrauen und ihm Antwort geben. Also nicht die Wunder sind das Eigentliche, sie sind Mittel, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und der Zweck ist, steht hier oben, Gottvertrauen und Anbetung. Ich komme darauf dann gleich nochmal ein bisschen zurück, aber ich habe hier einfach mal noch ein paar andere Dinge geschrieben, ja, die auch eine Rolle spielen. Ja, Sie haben es vorhin erwähnt, ja. Also es gibt Legitimationswunder oder es gibt Abwehr von Feinden, ja, als die Ägypter da nicht durch das Rote Meer mitziehen können. Wunder, die mit Ernährung und Versorgung zu tun haben, manchmal einfach auch Machtdemonstrationen. Aber das sind sozusagen Begleitereignisse, die sind alle nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass Gott sich seinem Volk offenbart und einlädt, ihm zu vertrauen, sich an ihn zu hängen, zu glauben, dass er der Retter seines Volkes ist. Und ich habe jetzt einfach nochmal zwei Texte, sowohl für das Alte als auch für das Neue Testament, die das ein bisschen unterstützen sollen. Fünftes Buch Mose, also wo nochmal alles zusammengefasst wird, das, was Gott seinem Volk offenbart hat, was er mit ihm getan hat, wohin er es bringen will. Und es ist ein bisschen ein längerer Text, in drei Verse, aber ich lese sie mal. Und das, was ganz wichtig ist, das habe ich auch hervorgehoben. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Also das ist sozusagen die Einladung, was sie sprechen sollen, wenn sie Ernte einbringen und Gott so die ersten Gaben bringen. Ja, das sollen sie dann sagen, ja, du hast mich hierher gebracht. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Also wo erzählt wird, wo Mose darlegt, das ist der eigentliche Sinn der ganzen Geschichte. Dass du Vertrauen findest zu deinem Gott, dass du ihm Antwort gibst, ja, also die ersten Früchte bringen und Gott sagen, weil du so freundlich warst, danken wir dir. Und wir ehren dich. Also, dass ein Volk anfängt, Gott zu ehren. Nicht die Wunder werden eingerahmt, sondern diese Absicht wird nochmal hervorgehoben. Gott wollte ein Volk, das in seinem Land ist, das Gott dankbar ist und ihn verehrt. Also, Gott hat mit der ganzen Geschichte ein Ziel, sich ein Volk zu rufen, das ihm vertraut, auf ihn hört und dankbar Antwort gibt. Altes Testament. Neues Testament, ganz ähnlich, Johannes, der schreibt, Zitat eines Herrenwortes, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Hier merkt man das wunderschön, wohin der Herr eigentlich will. Das, was er an, alles, was er an Wundern und an Machttaten getan hat, hat das Ziel, dass sie ihm Vertrauen entgegenbringen und sagen, ja, das ist wirklich Gottes Sohn. Er tut Dinge, die kann nur jemand tun, der Gott ist. Und die ihm Antwort geben und sich ihm anvertrauen. Er geht davon aus, habe ich geschrieben, dass die Werke ein ausreichender Ausweis seiner Gottessohnschaft sind und Kraft haben, Glauben zu wecken oder wenigstens zu unterstützen. Und rhetorische Frage, beabsichtigt Gott einen Zusammenhang zwischen diesen Wundern und dem Glauben seiner Zuhörer? Natürlich, klar, das hat er getan, damit sie glauben. Das ist schon seine klare Absicht. So, also das ist jetzt einfach mal ein Blick auf die Heilsgeschichte, auf den Wunderseismographen, der also in zwei Epochen, heilsgeschichtlich unglaublich bedeutenden Epochen, eine besonders große Dichte an Machttaten Gottes ausweist. Wir gehen einen Schritt weiter, es kommt also eine neue Überschrift. Die ersten beiden Worte ist die Titelzeile eines Jugendtages. Generation Act, Apostelgeschichte. Dahinter stand der Gedanke, wir wollen eine Generation sein, wo Gott genauso mächtig handelt, wie uns das in der Apostelgeschichte auf den ersten Seiten besonders berichtet wird. Und das ist eine ganz wesentliche Frage. Gibt es so eine, also gibt uns die Heilige Schrift Anlass, davon auszugehen, dass es sozusagen durch die ganze Kirchengeschichte ein Recht oder eine selbstverständliche Erwartung geben wird, dass sich diese Dichte großer Ereignisse einfach fortsetzt? Oder ist nicht zu erwarten, dass sich das in der Form fortsetzt? Gibt es sowas wie ein Recht auf Wunder? Und ihr merkt vielleicht, das hat natürlich jetzt zu tun, auch wenn wir über Wundergaben reden, mit der Frage, was können wir denn von Gott erwarten? Was können wir erwarten im Blick auf diese sehr auffälligen, zeichenhaften Gaben? Und ich will einfach eine Linie ziehen, von der ich meine, sie ist ziemlich gut belegt in der Heiligen Schrift. Und ich fange wieder im Alten Testament an, weil es eine Parallelität gibt, sozusagen in den beiden Ereignissen. Noch bevor Israel das Land Ägypten verlässt, gibt es einen Schnitt, wo sozusagen der Aufbruch unterbrochen wird und Israel soll erstmals Passa feiern. Und ich habe hier einen kleinen Satz geschrieben, ist das Erinnerungsfest, das die großen Wunder für Generationen konserviert. Das heißt, es wird mittendrin in diesem Feuerwerk von Ereignissen, ja, also 9 Plagen sind schon passiert, die 10. kommt, dann kommt der Durchzug durchs Rote Meer, dann kommen die Jahre der Wüstenwanderung, Manna und alles drum und die Landen, das kommt alles noch. Ja. Wolkensäule, Feuersäule, das werden sie alles noch erleben. Aber bevor das alles passiert, gibt es eine kleine Zäsur, sie sollen innehalten und ein Fest feiern. Und es ist nicht nur ein aktuelles Fest, das mit dem Vorübergehen des Gerichtsengels zu tun hat. Es wird damit eine Erinnerungskultur installiert. Ich zitiere 2. Buch Mose, Kapitel 13. Also das ist der Zusammenhang, wo das eingeführt wird, das Passa. Dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch? Dann sollt ihr sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Also dann sollen sie erklären, ja, dass Gott sie mit mächtigen Taten, das habe ich also aus Abkürzungsgründen hier also nicht reingeschrieben, ja, da kommt also zwischen Vers 14 und 26 kommt also eine lange Geschichte. Und am Ende sagen sie, ja, das ist eine gute Idee. Und sie verehren Gott. Und das heißt also, Gott schafft sozusagen eine Erinnerungskultur, ein Ereignis, ein Mahl. Und indem man das tut, geht er selbstverständlich davon aus, die nächste Generation wird fragen, warum machen wir denn das? Und sie sollen dann ausführlich erklären, dass Gott in ihrer Geschichte in einer Weise eingegriffen hat, wie sie das jetzt nicht erleben, aber das ist ihre Herkunft. Israel gibt es, weil Gott gehandelt hat. Und das heißt im Klartext, diese Wunderdichte wird sich in dieser Form nicht fortsetzen. Und es wird eine Einrichtung geschaffen, die das lebendig hält, damit Israel nie vergisst, wem sie ihre Existenz verdanken und was Gott alles getan hat, um sie für sich selbst in sein Land zu bringen. Einige Jahrhunderte später, es gibt ein paar Psalmen, die diese Thematik auch verarbeiten, ja, also wie das halt bei Liedern ist, ist ja heute genauso. Die greifen bestimmte geschichtliche, gegenwärtige oder sonstige Zusammenhänge auf. Und es greifen auch manche Psalmen sozusagen die frühe Geschichte Israels auf. Manche die Schöpfung und so weiter. Ne? Aber in hat man ein Psalmzitat, das Psalm 111. Jahrhunderte später wird das auch in dem Psalmen ähnlich ausgedrückt. Er hat Gedenktage festgelegt, damit man sich immer wieder an seine Wunder erinnert. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Also es wird festgelegt, wir erinnern uns an das, was getan hat. Die Psalmisten hätten ja auch sagen können, das haben wir ja permanent jeden Tag vor Augen. Tun sie aber nicht. Sondern sie sagen, wir schauen zurück auf diese großen Taten, die Gott getan hat. Das heißt, hinter dem ganzen Denkmuster steht die Überzeugung, und das ist nun nicht bloß die von Menschen, sondern wir glauben an Inspiration. Hinter steht die Überzeugung, in dieser Dichte, wie das beim Auszug aus Ägypten und bei der Landnahme war, wird sich das in der Geschichte Israels nicht wiederholen. Sondern sie werden glauben müssen, dass ihr Gott für sie streitet. Durch die ganze Geschichte hindurch. Also wir beobachten im Alten Testament ja, wie sozusagen diese großen Ereignisse bewahrt werden, mit dem Hintergedanken, in der Form und in der Dichte wird sich das so nicht fortsetzen. Und wir machen einen Sprung ins Neue Testament, schauen Sie sozusagen parallel das andere Ereignis an. Das Abendmahl ist im Grunde genommen auch so etwas wie eines. Es fußt ja auch im Passamahl und ist im Grunde genommen sozusagen die heilsgeschichtliche Fortsetzung des Passamahls. Nur, dass wir jetzt das wahre Passalamm kennen und keins mehr schlachten und uns an vollendete Tatsachen erinnern und auf sie gründen. Aber es ist auch ein Erinnerungsmahl. Viele Ereignisse werden sich nicht wiederholen, sondern sie sind einmal geschehen und wir halten sie fest. Und wenn wir am Sonntag zusammen sind, zur Mahlfeier, waren wir ja vor ein paar Tagen, einer der Aspekte ist wirklich, sozusagen diese uralten Ereignisse zu vergegenwärtigen. Für mich ist Gottes Sohn ans Kreuz gegangen. Ich habe manchmal so den Gedanken, wir feiern das Herrenmahl so, als würde ein Wanderer, der unterwegs ist, auf die Karte gucken will, irgendwie seine Karte einnorden, damit er überhaupt weiß, woher kommt und wo er jetzt hinlaufen muss. Das Mahl des Herrn ist zumindest ein Aspekt, auch sowas, sozusagen die Mitte zu fixieren. Jesus Christus, gekreuzigt, auferstanden. Das hat mit mir zu tun. Das wiederholen wir jede Woche, andere Kirchen jeden Monat, aber überall hat es irgendeinen Ritus. So, jetzt bin ich im Neuen Testament, also Abendmahl und Johannes. Lass ich nochmal zu Wort kommen. Und ich schreibe nochmal den Satz, den hatte ich vorhin schon mal angefangen, ja, mit den vielen Zeichen, die man eigentlich gar nicht unterkriegt in den Büchern. Und dann sagt er, damit das Ziel, warum ist das geschehen und aufgeschrieben? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. Also Johannes verweist in der Glaubensbegründung nicht auf permanent ablaufende Wunderereignisse, die sie gegenwärtig erleben. Er hat es vielleicht 60 Jahre nach den Ereignissen geschrieben. Sondern er sagt, das alles schreibe ich auf, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also er verweist auf geschehene Ereignisse. Wenn die sich sozusagen gleichmäßig fortsetzen würden, dann bräuchte er sowas überhaupt nicht schreiben. Aber er sagt, das war sozusagen die Legitimation des Sohnes Gottes, die er damals vorgelegt hat, damit ihr Glauben habt in seinem Leben. Also er rechnet nicht damit, dass sich ständig also frische Wunder wie an der Anfangszeit ereignen. Deshalb schreibt er die Dinge auf. Also wir beobachten sowohl im Alten und Neuen Testament, dass die Schreiber davon ausgehen, wir müssen diese Geschichte und die Erinnerung daran schützen und bewahren, weil es in der Form nicht weitergeht. So, nun sind wir an der Frage, wie geht es denn dann weiter, wenn es nicht in der Form weitergeht, die wir aus den Evangelienberichten kennen oder aus dem Auszug 2. Buch Mose, wie denn dann? Damit sind wir also ganz dicht an unserer Fragestellung schon dran. Wunder heute, womit wir rechnen. Ich sage das nochmal. Ich gebe natürlich das Verständnis wieder, das ich mit Überzeugung vertreten kann. Und das kann sich in Nuancen durchaus unterscheiden, auch von anderen, die über solche Dinge nachdenken. Also, wir haben hier nochmals zwei, ich will nochmal zwei Pole setzen. Links, die Logik, die Heilige Schrift und durchaus auch Erfahrungen legen uns nahe, dass Gott Wunder tut. Also die Logik, der Gott, der diese Welt geschaffen hat, ist nach wie vor in der Lage und mächtig, in dieses Geschehen einzugreifen. Die Logik sagt, natürlich kann es Gott. Überhaupt keine Frage. Die Heilige Schrift redet auch davon. Ja, dass, also gerade bei im Blick auf Wundergaben, es gibt eine ganze Reihe Texte, es gibt die Beispiele, die wir haben, dass Gott auch außerhalb dieser ganz großen Wirkungsdichte nicht untätig ist und sich nicht unbezeugt gelassen hat. Und es gibt auch durchaus Beispiele, die man anführen kann. Rechts zugleich haben wir beobachtet, dass er in der Geschichte nicht immer gleich handelt. Und deshalb also überlegen wir, was können wir vielleicht auch nicht nur guten Gewissens, sondern möglicherweise auch mit innerer Überzeugung erwarten, was Gott tut, was er heute tut. Das Erste und aus meiner Sicht wichtigste, auch die häufigste Form, bei der ich meine, dass Gott sehr, sehr unübliche Wege wählt, geschieht an und mit Menschen auf dem Weg zum Glauben. Und es ist hoch bemerkenswert, wenn man einfach mal ein paar Dinge aus unterschiedlichen Kulturen hört, was Gott an erstaunlichen Dingen tut, die wirklich außerhalb der Regel sind. Der übliche Weg zum Glauben an Jesus, der ist ganz einfach. Da wird hier gepredigt und verkündigt und es gibt wahrscheinlich viele Sonntage, an denen man den Weg zum Heil gut erklärt und verstehen kann. Ja? Man muss das Evangelium hören, es muss eine Einsicht geben im Blick auf sich selbst, im Verhältnis zu Gott. Man muss wissen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, was das mit mir zu tun hat und so weiter. Und das nehme ich an. Das ist die Regel und geschieht tausendfach. Wir könnten es noch viel häufiger wünschen, aber es ist einfach so. Ich würde gerne noch 2 Nullen ranmachen. Manche Wege zum Glauben sind hindernisreicher. Ich habe hier geschrieben, viele Menschen stecken in einem religiösen Gefängnis, aus dem sie mit den ihnen verfügbaren Mitteln kaum herauskommen. Und ich hatte es in diesen Tagen schon mal erwähnt, ja, bei Bekehrungen im islamischen Kontext findet sich fast in jeder zweiten Biografie oder fast noch häufiger irgendein Wunderereignis, ein Traum, eine Begegnung, ein Buch. Meist hat es den Charakter einer Bestätigung der Botschaft, die man vorher schon gehört oder demnächst gehört hat oder demnächst hören wird. Also ich hatte diese Tage, glaube ich, schon zweimal von diesem Hörbuch geredet, von Open Doors. Ich würde es fast zu einer Art Pflichtlektüre machen, dass man das mal gehört hat. Also es ist ein Lebensbericht von einem Menschen drin, im islamischen Kontext aufgewachsen, der null Ahnung von Jesus hatte und er ist ihm x-mal im Traum erschienen und er fragt seinen Imam, wer das ist, der ihm da immer nachts erscheint. Der sagt erst gar nichts und dann haut er ihm ein paar um die Ohren und sagt aber auch keinen Mucks, weil er weiß, wer das ist, der ihm erscheint. Der hat kein Buch, keine Predigt, gar nichts gehört, gehabt. Und bei anderen ist es anders oder ähnlich. Aber es gibt so viele interessante Dinge, wie Gott Menschen irgendwie auf dem Weg zum Glauben entgegenkommt und sozusagen Hürden überwindet, die sie mit ihren Mitteln nicht überwinden können. Ich habe hier unten drunter einen Satz geschrieben, den müsste ich eigentlich noch ein bisschen fetter hervorheben. Wer 20 Jahre lang in einer christlichen Familie aufgewachsen ist, braucht auf solche Ereignisse nicht zu warten. Also, weil der übliche Weg ist Glauben. Ich höre es und glaube es. Und deshalb würde ich also nie irgendwie die Idee verbreiten, ihr könnt ja auch mal warten, dass irgendwas Besonderes passiert. Sie haben unsere Kinder, die in unseren Reihen aufwachsen, haben alle Voraussetzungen, sich einfach auf das hinzubekehren, was sie gehört haben und wissen. Auch in unserem Hauskreis ist eine Frau atheistisch aufgewachsen und eine Zahnärztin. Und ihr Mann hat ein bisschen länger schon wie sie irgendwie Berührung zu christlichen Gedanken. Also konkret, er hat einen Kalender, einen christlichen Kalender geschenkt kriegt, die gute Saat, von irgendjemand. Und hat die auch gelesen. Und manche Zettel fand er so gut, dass er sie seiner Frau über den Tisch geschoben hat und gesagt, das wäre auch gut für dich, kannst du mal angucken. Und sie hat die regelmäßig zurückgeschrieben und sagt, ich kann selber denken, ich brauche das nicht. Und also sie war sehr, sehr konsequent ablehnend. Und dann wurde sie krank, hat Krebs. Und es ist in der Familie so, der Mann ist aus bestimmten Gründen erwerbsunfähig. Und sie ist sozusagen die wirtschaftliche Säule der Familie. Und dann hat sie Krebs gehabt. Und es ist sozusagen alles unter ihren Füßen zusammengerutscht. Und ich weiß es noch, eine Zahnarzthelferin, wir haben uns damals früh 5:30 war so eine Gruppe, die sich immer mal zum Beten getroffen hat. Und in dieser Phase, wo sie also mit dieser Diagnose kam, keine Ahnung von Gemeinde und nichts, kommt sie mit einer Zahnarzthelferin früh 5:30 mit in diese Gruppe zum Beten. Wusste gar nicht, was sie beten soll, außer dass sie halt krank ist und so. Ja? Also das heißt, da fängt sie das allererste Mal, die hat keine Zettel gelesen und nichts. Und öffnet sich, fängt an, sich zu öffnen. Und dann geschieht etwas, was sie halt nur ein einziges Mal bei ihrer Taufe erzählt hat. Ich habe es vor einiger Zeit in einem Artikel in der Perspektive, habe ich sie nochmal gebeten, dass sie das aufschreibt und habe das da irgendwo in der Perspektive mit abgedruckt. Da hat sie einmal einen Traum und sie weiß ganz genau, was gemeint ist. Sie steht früh auf, bekehrt sich, lässt sich kurz drauf taufen. Und ihr Mann erst ein paar Jahre später. Der hat, also das war für sie so zwingend, so voller Botschaft, dass sie das bisschen, was sie bis dahin gehört hatte, zu einer Botschaft zusammengesetzt hat, wo sie wusste, jetzt muss ich darauf reagieren, und sie hat es getan. Und wo ich wirklich glaube, also ich habe ganz große Zuversicht, es von Gott zu erbitten, zu erwarten, und ich sage das Menschen auch, dass sie sich ganz bescheiden und demütig an Gott wenden können, dass er sich ihnen ausreichend offenbart, wie immer er das tut. Das können einfach so erklärende, klare Sätze sein, dass sie es verstehen. Es kann sein, dass Gott einen anderen Weg wählt, aber dass es ausreichend ist, um alle Hindernisse zum Glauben zu überwinden. Und da habe ich ganz große Zuversicht, das sozusagen auch Gott anzutragen, dass er das tut. Und er tut es. Er tut es auch. Auf sehr unterschiedliche Weise und nicht immer hochspektakulär. Und mir gefällt es auch, wenn Menschen das eher dezent behandeln und nicht auf dem Markt rumrennen, sondern das durchaus schon auch mal bei einer bestimmten Gelegenheit sagen und auch Gott die Ehre geben, aber das nicht als, sozusagen als ein elementares Grundrecht verkündigen. Eine zweite Ebene sind, also ich könnte also hochinteressante Sachen erzählen. Waldemar Penner, also ihr kennt ihn, ja. Wir hatten vor einiger Zeit sowieso, wir haben so einen theologischen Arbeitskreis, da ist Waldemar dabei und er erzählt also eine hochinteressante Geschichte. Er macht Alpha-Kurs, hat dazu öffentlich eingeladen, also auch außerhalb der Gemeinde Und erster Abend, Vorstellungsrunde, und da kommt ein bisschen Mann dabei und er erzählt, also warum ich hier bin. Ich war krank, hatte einen Tumor im Kopf und musste zur Operation, das war irgendwie lebensbedrohlich. Und ich habe in meiner Ahnungslosigkeit zu Gott gerufen. Und dann komme ich ins Krankenhaus und die finden nichts mehr. Und das wird also so ganz spät, so ganz schlicht erzählt. Und jetzt sitze ich hier, weil ich den kennenlernen will, der mich geheilt hat. Also es gibt so undenkbare Sachen fast. Also eine andere Kategorie, wo Gott schon auch unüblich handeln kann. Das sind Lebensfügungen. Ich habe geschrieben, auch im Blick auf Umstände und Fügungen des Lebens tut Gott gelegentlich Außergewöhnliches. Es gibt ganze Bücher. Werner Gitt hat vor vielleicht 5 Jahren, ich weiß nicht genau, ein Buch zusammengestellt, Wunder und Wunderbares heißt das. Und Werner Gitt ist Naturwissenschaftler. Der ist wirklich, also sozusagen, der ist nicht besonders hochgedreht in seiner emotionalen Verfassung. Schon ein sehr nüchterner und bodenständiger Mann. Und er hat einfach so Dinge zusammengetragen von unterschiedlichsten Menschen. Und es ist, also ich habe das gelesen wie ein Roman. Ja, wie Gott handelt, wie er mit Menschen arbeitet und wie er sie bewahrt und schützt und Glauben weckt oder alles Mögliche. Und ich vermute, dass Gott auch in unserem Leben, wisst ihr, wir leben in einer Welt als Christen, die ist nicht christlich. Es gibt satanische Kräfte, denen wir überhaupt nicht gewachsen sind. Ich weiß nicht, wie ich vermute. Für den meisten Schutz, den wir erfahren, haben wir überhaupt keine Antenne, kein Sensorium. Das kriegen wir gar nicht mit. Das ist wie Firewall auf dem Computer. Wir kriegen gar nicht mit, wer da alles anklopft an unserem PC, weil das irgendwie vorher abgeblockt wird. Manchmal merkt man es aber. Wer wüsste nicht, als Christ von Begebenheiten zu berichten, die anderen vielleicht eher banal oder gar bedeutungslos erscheinen, aber für die Betroffenen selbst wichtige Gotteserfahrungen sind. Was nicht heißt, das will ich nochmal sehr deutlich sagen, dass wir ein allgemeines Recht auf Problemlosigkeit oder Leichtigkeit des Lebens haben, sagt die Schrift überhaupt nicht. Sie sagt eher, es gibt, manchmal wundere ich mich sogar, wie gut es uns geht. Also in der gefallenen Welt erleben wir ziemlich viel Glück und gute Tage. Aber es gibt auch manchmal Dinge, die erschüttern das Lebensfundament ein bisschen. Und eben, das will ich auch noch sagen, es gehört also in diese Kategorie auch, im Bereich Mission, also besonders in Pioniersituationen, wenn das Evangelium auf neues Land vordringt, handelt Gott anders als in längst vom Evangelium durchdrungenen Regionen. Und ich glaube durchaus, dass man seit 500 Jahren von der Reformation durchdrungenen Ländern bestimmte Handlungen, bestimmte Wunderwirkungen Gottes kaum noch oder nicht mehr kennt, dass sie in der akuten Auseinandersetzung etwa mit einem wirkmächtigen Okkultismus, dass Gott Dinge tut, die liegen außerhalb des üblichen Rasters. Gerade wo es um die Frage der Macht geht. Wer hat mehr Macht, der Schamane oder Gott? Da setzt Gott Zeichen und Signale, das macht er nicht hundertfach, aber er macht es, um ausreichend klarzustellen, wer der Herr im Haus ist. Auch dort besteht also kein Anspruch, dass er das permanent tut. Aber er tut es ausreichend klar. Und nun sind wir nochmal bei den Wundergaben, die wir eigentlich auf der Agenda haben. Manches, glaube ich, ist, wenn man das im Hinterkopf hatte, ist man also einigermaßen schon unterwegs. Ne? Heilungen. Wir erwarten es. Wir bitten Gott darum, weil wir ihn kennen als den, der den Menschen geschaffen hat und der eingreifen kann, für den es überhaupt keine Schwierigkeit ist. Aber wir wissen zugleich, es gibt kein Recht auf Heilsein, weil das Heilsein des Körpers wird auch durch das Kreuzesgeschehen hervorgebracht werden, aber zeitversetzt zur Heilung des Innenlebens. Der Körper wird zu einem anderen Zeitpunkt geheilt als die Seele. Und es wird erst sozusagen mit dem Auferstehungsleib wirklich gut werden. Und ich habe hier noch was geschrieben. Also ich habe auch gar keinen Schmerz, etwa nach Jakobus 5 mit einem Menschen zu beten, dass Gott ihm wohl tut, Seele und Leib, wie immer er das tut. Eine frei verfügbare Gabe, also dass jemand sagt, ich kann hingehen und beten, dann ist er gesund, kenne ich nicht. Und von denen, die meinen, es zu haben, und man hört ein bisschen mehr, gibt es Anlass zur Skepsis. Also die Erwartung an Gott, dass er das tut, ist die Tür ganz weit offen, die eine frei verfügbare Heilungsgabe. Dafür kenne ich kein wirkliches Beispiel. So, jetzt kommt dieses andere Paket, Sprachen, Auslegung der Sprachen. Und das ist, also das ist natürlich, das wäre ein Abend für sich. Deshalb ist das natürlich auch ein bisschen eine Abkürzung. Und ich setze einfach mal bestimmte Eckdaten, um andere Verständnisvarianten einfach mal abzublocken. Also wenn wir von Sprachen und Sprachenrede sprechen, dann denke ich an die, nur auch ausschließlich, an die Kategorie echter Sprachen. Also die man hören und auch verstehen kann, wenn man die Sprache kennt. So wie es Pfingsten geschehen ist. Ja? Wie hören wir sie in dieser und dieser und dieser Sprache sprechen? Es gibt auch andere Ideen, aber das finde ich in der Bibel ziemlich schwach begründet. Und nicht nur in der Bibel, sondern auch sozusagen von der Logik her. Und ich will einfach einen kurzen Kommentar geben und noch ein kleines bisschen mehr sagen, als hier auf der Folie steht. Wie bewerten wir sie? Ich habe in diesen Tagen schon mal 1. Korinther 14 erwähnt, da debattiert ja Paulus auch hin und her zwischen Weissagung und Sprachenrede. Und dort gibt es diesen interessanten Satz, die Sprachen sind ein Zeichen. Für die Ungläubigen geht es dort weiter, aber man weiß gar nicht ganz genau, welche Ungläubigen er meint. Möglicherweise die ungläubigen Juden. Aber ich möchte bei dem Stichwort stehen bleiben, sie sind ein Zeichen. Zeichen sind Ereignisse, die nicht überall stehen, aber die sozusagen eine Botschaft transportieren. Und ich habe hier mal zwei sehr wesentliche Botschaften herausgestellt, die aber auch mit der, sagen wir mal, apostolischen Zeit erfüllt sind. Für die Apostel ist die Sprachenrede, also dass Menschen den Heiligen Geist haben und in Sprachen sofort anfangen zu reden, ist das ein wichtiges Erkennungszeichen, dass der Glaube auch zum Beispiel für die Heiden gedacht ist. Das konnten sie ja gar nicht glauben, also ein Mann wie Petrus, Apostelgeschichte 11, ja, gibt einen Bericht in Jerusalem und er beweist es damit und sagt, also wisst ihr, an was ich das gesehen habe, dass das Heil auch genauso die gleiche Botschaft, die für Juden gilt, dass die auch für die Heiden gilt. Nämlich, ich habe das daran gesehen, dass die genauso angefangen haben, in Sprachen zu reden, wie das bei uns am Anfang war. Und dann guckt er zurück auf eine frühere Zeit und sagt, so ging das doch auch bei uns los. Das war ja auch für die Apostel eine völlig neue Welt. Woran weiß ich denn, ja, ob ein Mensch dazugehört oder ob er nicht dazugehört? Das ist eine ähnliche Frage, die wir jedes Mal haben, wenn sich jemand zur Taufe meldet. Gibt ja kein Display, an dem man das ablesen kann. Und für sie war das also, daran wissen wir das. Wir stellen heute andere Fragen. Kein Mensch in unseren Kreisen kommt auf die Idee zu fragen, hast du in Sprachen geredet, sondern glaubst du an Jesus? Kannst du sozusagen den Kern des Evangeliums beschreiben und hast ihn für dich angenommen? Und wir gucken, Johannes macht das auch, also in seinem ersten Brief verweist er auf einen ganzen Katalog von anderen Kennzeichen, sondern daran sieht man, ob ein Mensch mit Jesus unterwegs ist. Also da merkt man, sie gehen weg von diesem Kriterium, sie setzen andere, aber für den Start der Geschichte war das ein unverzichtbares Kennzeichen, um überhaupt zu verstehen, auch für die Apostel, wer gehört denn nun dazu und wer nicht. Und noch eine andere Sache. Es ist auch ein Zeichen, dass das Evangelium keine jüdische Angelegenheit ist. Dass man Hebräisch lernen muss oder Aramäisch, um Zugang zu haben, sondern dass die, die die Botschaft haben, die anderen Sprachen sprechen müssen. Die haben das gemerkt, ne? Pfingsten, also in allen möglichen Sprachen ist das gesagt worden. Und das haben die Apostel verstanden und ihre Nachfolger. Sie haben dann in anderen Sprachen geredet. Sie haben sie gelernt. Von einem, ich habe den Namen vergessen, von einem der, Michael Green schreibt das Evangelisation zur Zeit der ersten Christen, diesem fetten Wälzer, schreibt er das mal an einer Stelle von einem frühen Bischof, dass er so viel in den Sprachen der Heiden gepredigt hat, dass er darüber seine eigene Muttersprache fast vergessen hat. Also sie haben das mit äußerster Hingabe betrieben, dass sie in allen möglichen Sprachen das Evangelium verkündigt haben. Das Sprachenreden am Anfang, das war wie so eine Initialzündung, wohin die Reise geht, ohne dass für alle Zeiten das Sprachenlernen überflüssig geworden ist. Ich merke das manchmal im Blaukreuzkreis, dass Gott sozusagen zum Start einen Impuls gibt, der nicht das Leben lang anhält. Also das schon öfters erlebt, dass Leute zum Glauben kommen, also Alkoholabhängige, und sie sind für ein Vierteljahr oder wie lange auch immer völlig frei von jedem Saufdruck. Also wirklich, das bereitet ihnen überhaupt kein Problem, wenn sie jemanden Bier trinken sehen, wo sie selber dann also zappelig geworden sind. So, und nach einem Vierteljahr, wo sie inzwischen gelernt haben, was man meiden muss, wo man nicht hingehen soll, dann kommt der Appetit wieder gekrochen. Aber sie haben es inzwischen gelernt, wie man sich schützt. Und ich glaube, dass Gott solche Punkte setzt. Ja? Also Sprachenrede am Anfang, sie haben es alle gehört und dann sind sie in die Länder gezogen und haben so gepredigt, wie es die Leute verstanden haben. Das ist also ein Zeichen, das man aufgenommen hat. Und was ich schon auch nochmal sagen will, also ich habe Mühe zu sagen, das gibt es überhaupt nicht mehr. Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber wo ich ganz sicher bin, auch nach 1. Korinther 14, es ist keine Gabe, nach der man streben soll. Es werden andere Gaben beschrieben, also die mit klaren, verständlichen Worten Dinge beschreiben. Danach soll man streben. Und wenn jemand zu den Wycliffe Bibelübersetzern geht, der andere Sprachen lernen kann und sie so gut kennt, dass man in anderen Sprachen das Evangelium erklären kann, so dass man es verstehen kann, dann soll er das auch machen. Danach kann man streben. Aber sozusagen die Abkürzung, die das Sprachen sozusagen Sprachen spreche, ohne dass man sie je gelernt hat, das halte ich für keine Botschaft, die gewissermaßen als zeitlose Nachricht uns anvertraut ist oder nach der wir streben sollten. Und von daher glaube ich manchmal, das sind Dinge, die sind verstanden und erledigt. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt eine gewisse Funktionslosigkeit dieser Gabe, wenn man sie unbedingt fortsetzen wollte. Und Glauben, das gehört also auch in diese Kategorie, Glauben also als Wundergabe, da geht es nicht darum, dass ein Mensch an Jesus glaubt und gerettet wird, sondern es geht darum, Gott Dinge zuzutrauen, die außerhalb des Üblichen liegen. Und da habe ich geschrieben, unverzichtbar. Deshalb bitten wir auch mehrere uns den Glauben. Also wir wollen es Gott zutrauen, dass er Menschen gewinnt, dass eine Gemeinde, dass wir, obwohl wir kleine Kräfte haben, durchaus Dinge anfangen zu stemmen, die eigentlich unser Vermögen überschreiten, aber wir wollen sie anpacken. Wir damit rechnen, dass Gott handelt. Das ist also das Zutrauen zu Gott, dass ihm das glaubt, dass wir größere Dinge tun können, als wenn wir nur auf unsere verfügbaren Kräfte schauen. Das ist dieses Zutrauen an Gott, dass er mehr handelt, als es unsere Kapazität hergibt. Und das halte ich für unverzichtbar, begehrenswert, wünschenswert, dass wir mutig Gott vertrauen. Also insofern eine Gabe, wo wir überhaupt nicht genug davon in unseren Reihen haben können. So, ihr lieben Geschwister, das war wieder ein paar Minuten länger, als ich das eigentlich wollte. Aber ist ja auch viel Stoff.